Ich glaube, es war 1975. Da sagte Maxim Kowalewski, das war der Bruder vom ersten Bischof der französisch-katholischen orthodoxen Kirche in Paris, zu mir, und er selber kam aus Russland, Bruder Jakobus, Sie müssen wissen, Tradition lebt von der Veränderung. Da habe ich gedacht, das habe ich jetzt noch nie gehört, weil wir doch alle irgendwie schon ein bisschen Traditionalisten sind, gell? Wir kommen in den Gottesdienstraum und setzen uns dahin, wo wir immer sitzen. Und wehe, da sitzt schon einer, dann fühlen wir uns schon nicht wohl. Und dann setzen wir uns hin und dann warten wir, ach, da ist heute ein neuer Gastprediger. Mal gucken, was der zu sagen hat. Und dann wartet man einfach ab, bis der Gottesdienst zu Ende ist und geht nach Hause und ist vielleicht etwas berührt. Aber eins ist ja gut, wenn es ziemlich lange dauert, dann freut man sich immer auf den Kaffee, der hinterherkommt. Und so geht es zumindest mir. Und ich hoffe, dass es auch einen Kaffee gibt heute Morgen. Als ich vom Bernhard angefragt wurde, ob ich hier predigen möchte, natürlich predige gerne, da habe ich Gott gefragt, Herr, was soll ich dieser Gemeinde denn sagen? Und es gibt natürlich, ich predige ja viel, ich habe viele Predigten vor. Ach, da oben sitzen auch noch welche. Ich werde sie noch in Bewegung bringen. ich habe natürlich schon einiges immer vorbereitet und so. Und ich habe dann meine Frau gefragt und sie sagt, frag Gott, der wird dir das schon sagen. Und es spricht tatsächlich, wir haben es ja jetzt auch im Lobpreis gehört. Und da hat er gesagt, sprich über, folge mir nach. Und damit Sie jetzt aber wissen, wer mit Ihnen hier redet oder zu Ihnen redet, also ich bin Jakobus Richter, ich habe den Himmel sicher. Jakobus, Neues Testament, Richter, Altes Testament, am 31. Oktober, am Reformationstag geboren. Also mir kann nichts passieren, das werdet ihr noch lernen im kirchlichen Unterricht. Also die Voraussetzungen sind extrem günstig. Ich habe, als ich 24 Jahre alt war, mein Leben bewusst Jesus übergeben. Ich war 20 Jahre evangelischer Mönch in der Jesusbruderschaft in Gnadental. Anschließend war ich 20 Jahre Leiter der christlichen Lebensgemeinschaft Mühlrath. Ich habe eine biblisch-therapeutische Ausbildung und berate schon über 40 Jahre Menschen in irgendwelchen Extremsituationen. Ich habe einige Bücher geschrieben, die extrem spannend sind. Die liegen alle da draußen. Ich wäre froh, wenn Sie die alle kaufen, dass ich sie wieder mitnehmen muss. Wehe, es geht einer hier raus, ohne ein Buch gekauft zu haben. Okay, also so viel. Ich war glücklich ledig und mit 64 Jahren habe ich geheiratet. Jetzt bin ich sehr glücklich verheiratet, seit 14 Jahren. Und da ich schon, bevor ich verheiratet war, Eheberatung gemacht habe, das wollte ich gar nicht, das ist einfach so geworden, hat mich, nachdem ich geheiratet habe, mal jemand gefragt, der vorher bei mir in der Beratung war, Jakobus, wie ist das mit der Eheberatung? Sagst du immer noch das Gleiche, wie du gesagt hast, als du noch nicht verheiratet warst? Da habe ich gesagt, naja, sagen wir mal. Also Sie verstehen das, ich merke es. Nachfolge. Das beginnt nicht im Kopf. Das werden wir gleich hören in dem Text. Nachfolge, das ist etwas für die Beine. Und ich möchte mit Ihnen heute Morgen ein Experiment machen. Es ist weder peinlich, noch unangenehm, noch unanständig, sondern es wird Ihnen etwas zeigen, was Sie vielleicht sogar schon wissen, aber wo wir uns brutal schwer tun, es zu tun. Sind Sie bereit? Okay, Sie da oben auch? Okay, dann möchte ich Sie jetzt bitten, dass sich jeder jemanden sucht hier in der Gemeinde, der genauso groß ist wie er. Super, super, super. Vielen Dank. Es geht noch weiter. Es kommen noch zwei Sachen. Ich möchte Sie jetzt bitten, dass sich jeder jemanden sucht, der im gleichen Monat wie er Geburtstag hat. Okay, vielen Dank. Jetzt kommt noch der dritte Punkt. Das ist der schwierigste. Ich möchte Sie jetzt bitten, dass Sie sich jetzt da hinsetzen, wo Sie vorher nicht gesessen sind. Kommen Sie ruhig nach vorne, hier ist die Salbung am stärksten. Ja. Für die Grundlage dieser Predigt lese ich jetzt einen Text aus Matthäus 4, die Verse 18 bis 22. Als nun Jesus im Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Liebe Gemeinde, das war keine freundliche Einladung, das war ein Imperativ, eine Befehlsform. Und haben Sie es gehört? Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Glauben Sie das? Ich glaube das nicht. Tut mir leid, es steht da zwar, das ist unmöglich. Ein Fischer verlässt nicht einfach sein Boot und seine Netze, seinen Vater und geht mit so einem Wanderprediger da los. Das kann nicht sein. Was ist da passiert? Da muss der Heilige Geist vorher mit diesen Männern geredet haben und ihnen gesagt haben, wenn der kommt, der heißt Jesus, der sagt, folge mir nach, dann steh auf und geh mit ihm. Das ist dein Leben. Und sie merken, wie schwierig das ist. Naja, das war jetzt echt nett, dass sie das mitgemacht haben, diese drei Versuche. Und jetzt sitzen sie in einer anderen Perspektive und schauen hier nach vorne. Und sie merken, wie schwer wir uns eigentlich tun, uns aufzumachen, wenn es um Nachfolge geht. Das geht bei uns alles im Kopf. Wir hören salbungsvolle Worte und finden das auch alles ganz toll. Aber eigentlich sind wir herausgerufen, loszugehen. Jesus ruft uns, geh los. Und da ist ja die Frage, ich soll Ihnen jetzt keinen Druck machen, ich bin genau der gleiche, ich habe auch Nachbarn. Wann haben Sie mit Ihrem Nachbarn schon mal über Jesus geredet und gesagt, das Einzige, was dir fehlt, ist nicht ein neuer Rasenmäher, sondern es ist Jesus. Aber machen wir nicht. Und Jesus, und das finde ich so interessant an dieser Schriftstelle, und euch für euch Jungs ist es wichtig, dass Jesus nicht sagt, Jakob, hast du Lust, mir nachzufolgen? Dann sagst du vielleicht, ja, ich muss da nochmal überlegen, mit meinen Eltern reden. Nee. Nein, er sagt, folge mir nach. Und so ein Gottesdienst oder diese Predigten, die wir hören, ist ja nicht nur diese Predigt heute Morgen, sondern die vielen tausend Predigten, die wir schon gehört haben, die sind eigentlich die Botschaft des Heiligen Geistes, der dich motivieren möchte, wenn er kommt und sagt zu dir, wie heißt du mit den blonden Haaren da, du mit der blauen, ja? Gabi? Gabi, komm, folge mir nach. Was machst du dann? Dann sagst du, oh, ich weiß nicht, was mache ich jetzt mit meinen Kindern und meiner Mutter und meinem Vater und so weiter. Wisst ihr, diese Vorbereitung, die wir brauchen, wenn Jesus uns ruft, mitzugehen, dazu dienen diese Gottesdienste, dazu dient der Lobpreis, dazu dienen die Predigten. Das ist total wichtig. Und es ist eine Aufforderung von Jesus, unser bisherigen Lebensweg zu überdenken und Jesus in den Mittelpunkt, ganz neu in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin sowieso ehrlich, weil meine Frau gesagt hat, wenn ich lüge, komme ich nicht in den Himmel. Und was meine Frau sagt, ist immer richtig. Kennen Sie Männer das? Okay, ist das bei Ihrer Frau auch so? Ja, das ist einfach so. Ja, also ich sage die Wahrheit. Und wenn ich das so lese und wenn ich das zu Ihnen so sage, dann wird mir selbst immer irgendwie ganz schwindelig, weil ich weiß, dass es im Alltag oft ganz anders aussieht. Und ich habe gedacht, ich erzähle Ihnen mal, wie das in meinem Alltag aussieht. Ich stehe morgens um 5 Uhr auf. Kannst du das verstehen? Das glaube ich. Aber Morgenstund hat Gold im Mund und ich gebe zu, meine Frau steht nicht um 5 Uhr auf. Das wäre für sie ein Horror. Aber das ist nicht schlimm. Wir sind nicht alle Frühaufsteher, aber ich war immer schon, auch als Kind, als ich so alt war wie ihr, ich bin immer früh aufgestanden, weil ich den Morgen liebe. Ich bin morgens auch am aktivsten, ich könnte morgens das ganze Haus putzen, aber dann würde ich meine Frau stören, also lasse ich es lieber. Also wir schlafen im oberen Stockwerk und ich gehe dann runter und im Winter, wenn es kalt ist, dann haben wir unten einen Schwedenofen, den feuere ich, dass das untere Stockwerk ist dann schön warm, wenn meine Frau dann um 7:30 zum Frühstück kommt. Und in dieser Zeit, da mache ich jeden Morgen, habe ich meine Aktionen. Einen Morgen mache ich Gymnastik, dauert etwa eine Dreiviertelstunde. Und zu dieser Gymnastik gehört eine Übung, die könnte ich Ihnen jetzt hier vormachen, aber dann wird meine Hose dreckig oder habt ihr hier geputzt. Dann knie ich mich hin, breite die Arme aus und dann übergebe ich Jesus mein Leben. Diese Übung dauert genau, es ist eine Dehnübung, die dauert genau 2,5 Minuten. Und in diesen 2,5 Minuten, jeden zweiten Morgen, sage ich, Herr Jesus, ich übergebe dir heute mein Leben mit Geist, Seele und Leib, mit Hab und Gut, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und was immer du mit mir vorhast, ich bin bereit. Und dann sind die 2,5 Minuten um und dann mache ich weiter. Und nächsten Morgen mache ich keine Übung, da laufe ich. Mache ich 5 Kilometer Spaziergang und so halte ich mich fit. Und wenn das hinter mir ist, dann bereite ich das Frühstück für meine Frau und für mich vor. Und dann setze ich mich in meinen Sessel, wenn das alles fertig ist, das Feuer ist an, jetzt ist wunderbar, dann setze ich mich in meinen Sessel, lege die Beine hoch und dann sage ich, Herr, jetzt kannst du zu mir reden. Dann schlafe ich ein. Na, dann sage ich anschließend, Herr, wenn du zu mir geredet hättest, wäre ich nicht eingeschlafen, aber er hat halt nicht geredet. Aber manchmal redet er auch. Wisst ihr, ich sage das einfach so ehrlich, dass Sie nicht den Eindruck haben bei mir, ich würde so ein geistlicher Überflieger sein, bei dem alles so super klappt. Ich muss das alles erkämpfen. Ich muss bei der Gymnastik hunderte von Schweinehunden überwinden. Ich werde zum Mehrfachmörder morgens, wenn ich Gymnastik mache, weil ich die Schweinehunde ermorden muss, damit ich wieder frei habe. Und das ist beim Laufen ganz genauso. Es geht alles nicht automatisch. Aber wissen Sie, ich habe mir diesen Ritus angewöhnt. Und das ist etwas Gutes, auch für euch. Man braucht einfach einen gewissen Ritus, wo man weiß, der ist verlässlich und da kann ich die Dinge tun, die ich tun möchte. Weil wenn man Jesus nachfolgen möchte, dann muss man es tun. Dann kann man das nicht nur denken und denken, wie schön das wäre, wenn man es täte, sondern richtig schön wird es eigentlich in dem Moment, wo ich es tue, wo ich mich herausfordern lasse, einmal durch den Tagesablauf, aber auch durch das, was Gott von mir vielleicht möchte. Und wenn Jesus dich heute ermutigen möchte, ihm nachzufolgen, dann ist es gar nicht so einfach. Aber dann muss ich auch wissen, worum es geht. Worum geht es denn in der Nachfolge? Also wir denken ja oft, wenn ich Nachfolger Jesu bin, dann bin ich gleichzeitig auch ein Missionar. alles in Ordnung. In gewisser Weise ist man das auch. Aber nicht nur dadurch, dass ich jemanden versuche, für Jesus zu gewinnen, sondern ich glaube, die stärkste missionarische Kraft, die wir in uns tragen, ist unsere Gesinnung. Dass ich eine Gesinnung in mir trage, die Jesus bedingt ist. Dass ich eine Gesinnung in mir trage, die kompatibel ist mit den Aussagen des Neuen Testamentes. Dass ich eine Gesinnung in mir trage, die von Wertschätzung, von Freundlichkeit, von Liebe, von Nachsicht, von Treue, von Demut und so weiter getränkt ist. Aber es gibt jetzt drei Dinge, über die ich nächsten 2,5 Stunden jetzt rede. Also der Kaffee, es dauert noch ein bisschen. Das erste ist Vertrauen. Also in der Nachfolge brauche ich Vertrauen. Und das scheint mir irgendwie doch eine der größten Herausforderungen zu sein, wenn ich an die Nachfolge Jesu denke. Da heißt es zum Beispiel in Matthäus 28 am Ende, kennen Sie wahrscheinlich alle, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie befohlen hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, also es ist wieder ein Imperativ, geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wisst ihr, das muss man sich sozusagen im Herzen zergehen lassen, dass Jesus gesagt hat, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ende der Welt angelangt, obwohl, wenn man so jetzt in die Welt hineinschaut, dann denkt man ja, also weit entfernt vom Ende sind wir noch nicht. Aber für die jungen Leute, ich mache euch Mut, die beste Kraft und die dynamischste Kraft, die wir entwickeln können, ist nicht durch Gymnastik und gute Spaziergänge, sondern ist in diesem Wissen, dass er bei mir ist, alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich weiß ja nicht, wie das bei den Methodisten ist. Ich bin evangelischer Christ, ich bin ausgetreten aus der evangelischen Kirche. Meine Frau und ich gehören heute zu einer kleinen Pfingstgemeinde. Und da konnte ich nur eintreten, wenn ich mich groß taufen ließ. Und da habe ich mich halt taufen lassen. Ich war schon als Baby getauft. Die Taufe ist nicht unbedingt heilsnotwendig, aber ich wollte einfach Mitglied sein. Ich wollte dabei sein. Und dann, was war eine tolle Geschichte. Und dann glaube ich, dass wir in dieser Hingabe an ihn was erleben, was wir nicht erleben, wenn wir uns ihm nicht hingeben. Und das brauchen wir täglich und das brauchen wir vor allen Dingen in dieser Kraft, die er uns gibt, dass er bei uns ist. So, jetzt habe ich den Faden wieder aufgenommen. Ich war evangelisch und ich bin konfirmiert worden. Das ist das, was ihr nachher als kirchlichen Unterricht am Ende habt, so etwas Ähnliches. Und da habe ich ein Wort bekommen, das heißt Matthäus 5, das ist die Bergpredigt. Als 14-Jähriger habe ich dieses Wort bekommen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glauben Sie, dass man als 14-Jähriger weiß, was das heißt? Selig sind die reinen Herzen sind. Da denke ich doch nur an ein moralisch reines Herz. Aber das ist überhaupt nicht gemeint. Sondern das reine Herz ist für uns alle wichtig, ist das ungeteilte Herz. Dass ich sagen kann, ich gehöre alleine zu Jesus. Und weil ich das so gesagt habe und weil das auch meine Verheißung ist für mein Leben, habe ich überhaupt gar keine Probleme mit Moslems oder mit Hindus oder mit Buddhisten zu reden. Die können glauben, was sie wollen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich möchte Sie ermutigen, schauen Sie mal, was Gott Ihnen und was Gott euch noch an Verheißungen geben will. Wenn man am Jahresbeginn vielleicht bei Silvester eine Karte zieht mit einem tollen Spruch drauf aus der Bibel. Das ist eine Verheißung, das ist ein lebendiges Wort, was einem gegeben wird. Und am Anfang dieses Jahres habe ich so eine Karte bekommen und da heißt es, ich denke an euch und ich segne euch. Das sagt Gott jeden Tag. Ich sage, danke Herr, danke, dass du an mich denkst, da kann nichts mehr schief gehen. Und dass du mich segnest, ist ja wunderbar. Das kann nur bedeuten, dass ich zum Segen für andere werde, oder? Und darum halten Sie fest an diesen Verheißungen, die Gott Ihnen gegeben hat. Das ist das lebendige Wort. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das mutmachende Wort Gottes für Ihr Leben. Jeden Tag, ob Sie in der Küche stehen oder aufs Klo gehen, ist ganz egal. Es ist etwas, was unser Vertrauen stärkt. Wer vertraut, kann Zweifel überwinden. Ich bin Zweifler, gebe ich gerne zu. Ich kann nicht einfach alles so nehmen, wie es da ist, sondern ich will es genau wissen. Und meine Frau und ich lesen morgens jetzt beim Frühstück immer das Buch von der Joyce Meyer. Kennen Sie Joyce Meyer? Kennen Sie nicht? Wer kennt Joyce Meyer? Lassen Sie mich mal. Ah ja, wunderbar. Also Joyce Meyer hat ein hervorragendes Buch geschrieben, das heißt Das Schlachtfeld der Gedanken. Kennen Sie das? Ich kann Ihnen sagen, das ist super, das Buch. Also wir lesen das immer in kleinen Abschnitten, weil wir nicht so ein großes Gehirn haben. Wir können nur einen kleinen Abschnitt verkraften und dann reden wir darüber. Aber das ist so wahr und das ist so unglaublich hilfreich, wenn man darüber redet. Und wenn Sie Möglichkeiten haben, mit Ihrer Frau oder Ihrem Mann was zu lesen, lesen oder kaufen Sie sich ein Buch von mir, da können Sie auch drüber reden. Also, wer vertraut, kann den Zweifel überwinden. Wer vertraut, weiß, dass er nicht alleine unterwegs ist. Wissen Sie, ich kenne auch Konflikte. Kennen Sie auch Konflikte? Bernhard, hast du auch manchmal einen Konflikt mit deiner Frau? Soll ich Sie mal fragen? Das kann man nicht verhindern, oder? Gibt es jemanden unter Ihnen, der noch nie einen Konflikt mit seinem Partner hatte? Mal bitte, sehen Sie, ich sage es ja. Das gibt es nicht. Aber was uns hilft, ist, wer vertraut, weiß, dass er nicht alleine unterwegs ist. Und wenn ich einen Konflikt mit meiner Frau habe, dann mache ich einen Spaziergang und dann sage ich Jesus, aber laut. Ich sage, Herr, was hast du mir da für eine Frau gegeben? Die begreift ja gar nichts. Dann sagt er so, bist du da sicher? Naja. Wissen Sie, das Schöne ist, wenn man mit Jesus redet, darf man alles sagen, was man auf dem Herzen hat. Da muss man nichts verschönen. Man muss ehrlich sein. Und indem man es ehrlich ist und es ausspricht, also nicht nur diese Kreise im Kopf, sondern ausspricht, ist es erstmal raus. Und dann auf dem Rückweg, wenn ich diesen Spaziergang mache, sage ich, Herr, jetzt sag du mir, was ich tun soll. Ich weiß die Antwort schon immer. Sagt immer, jetzt gehst du zu ihr hin und bittest um Entschuldigung für deinen Part, für deinen Anteil, den du in dem Konflikt hattest. Dazu braucht man Demut. Das ist der untere Weg. Weil man den anderen immer im Fokus hat, dass der ja was falsch gemacht hat. Aber sich da drunter zu stellen, und da kommt das Wort Gottes plötzlich wieder zusammen, wo Paulus im Philipperbrief Kapitel 3 sagt, einer achte den anderen höher als sich selber und das nicht mit dem, was das eigene ist, sondern im Hinblick auf das, was des anderen ist. Diese Gesinnung heget in euch, die auch in Christus Jesus war. Leute, das ist genau die Chance, die wir haben, im Vertrauen zu Gott zu leben. Und wer vertraut, weiß, dass das Wissen des Herzens stärker ist als das Wissen der Logik. Wiederhol mal. Das Wissen des Herzens ist stärker als das Wissen der Logik. Das steht sozusagen oben drüber und hilft uns, die Wirklichkeit Gottes in unserem Leben, auch in der Herausforderung der Nachfolge, wo wir ja alle miteinander unterwegs sind, auch zu gestalten. Und das Zweite ist die Hingabe. Nachfolge ist ein Akt der Hingabe. Und das kann man nicht nur im Kopf machen. Natürlich kann man das im Kopf denken. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn ich mich morgens hinknie und so vor Gott liege, das ist einfach ein anderes Ding, als wenn ich im Sessel sitze, die Beine hoch tue und sage, Herr Jesus, ich gehöre dir. Weil es ist nun mal so, dass Geist, Seele und Leib zusammengehört. Gell? Sie sitzen jetzt auch nicht nur mit Ihrem Geist hier, Sie haben Ihren ganzen Körper mitgebracht, ob einem das gefällt oder nicht. Und das dürfen wir auch denken, das dürfen wir auch tun. Darum ist Nachfolge nicht etwas, was wir nur denken können, sondern das ist was für die Beine, für unseren ganzen Körper. Und was bedeutet Hingabe? Das ist eine Bestätigung unserer inneren Treue zu ihm. Herr, ich bin dir treu. Und ich habe schon früher oft gesagt, wenn der Teufel das hinkriegt, dass er mich an die letzte Ecke der Hölle zerrt und ich trottel auch noch mitgehe, am Ende werde ich sagen, hier gehöre ich nicht hin. Ich gehöre zu Jesus. Das müsst ihr in eure Herzen reinschreiben. Ich gehöre Jesus. Das ist etwas, was man für sich selber machen muss. Das können einem keine anderen Leute sagen, dass ich das tun soll, sondern das ist eine Voraussetzung überhaupt, um Jesus nachfolgen zu können, dass ich in dieser Gewissheit lebe, ich gehöre ihm. Kann passieren, was er will. Dann könnt ihr den Hiob mal leben im Buch. Hiob habt ihr schon mal von gehört, Altes Testament. Ein Wahnsinnsbuch, unglaublich gut. Und da steht der entscheidendste Satz, den hat Händel genommen, als er in London gelebt hat und hat den Messias geschrieben. Und das ganze großartige Werk seines Messias kommt aus diesem Hiob-Buch aus Kapitel 20 oder Kapitel 80, ich weiß nicht mehr genau, wo Hiob sagt, nachdem seine drei Freunde ihn dermaßen gequält haben mit Fragen und Anschuldigungen und du hast eine Leiche im Keller und hol die da raus und dann wird es dir gut gehen. Und Hiob hat gesagt, ich habe keine Leiche im Keller, ich habe auch nichts falsch gemacht, ich habe keine Ahnung, warum es mir so schlecht geht, aber ich sage dir was, I know that my Redeemer liveth, so heißt es im Händel. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wisst ihr, Leute, das brauchen wir ganz fest, das muss sich manifestieren in unserem Herzen. Und dann sind wir auch bereit, über schwierige, dramatische Wege gehen zu können. Und zur Treue gehört das Engagement, dass ich mich engagiere fürs Reich Gottes und dass ich ihm gehorsam bin. Im Prinzip wissen wir das alles. Jesus hat uns, die wir ihm nachfolgen, einmal gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich weiß nicht, fällt dir jetzt vielleicht irgendwas ein, was er dir geboten hat, was du tun sollst? Muss man drüber nachdenken. Vielleicht dieses, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ja, was ist das Kreuz? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, das ist nichts Großartiges. Aber das ist etwas, wo ich weiß, dass ich das tun will, um ihn damit zu ehren, um meine Nachfolge zu ihm damit deutlich zu machen. Und Hingabe wird so zu einem Ausdruck unserer Liebe und unseres Engagements für Jesus. Ich bin begeistert von dem, was meine Frau macht. Die ist ganz anders als ich, aber das ist, glaube ich, immer so, oder? Ist deine Frau auch anders als du? Irgendwie schon rein vom Äußerlichen sieht die schon anders aus. Und meine Frau, die hat Gott mal gefragt, Herr, was kann ich für dich tun? Und ich finde das so super. Und dann hat Jesus zu ihr gesagt, was machst du denn gerne? Hat sie gesagt, backen. Ja, dann back doch. Und dann hat sie angefangen für das Jesus-Projekt in Erfurt, wir wohnen ja in Gingen an der Brenz, dann hat sie angefangen für das Jesus-Projekt in Erfurt, die eine unglaublich tolle Sozialarbeit machen mit christlichem Auftrag, schwäbische Brötle zu backen. Ich helfe ihr mal dabei. Kennt sie Flachswickel? Ja. Ich bin der beste Flachswickler, den es gibt. Das habe ich richtig gelernt. Und da unterstütze ich meine Frau. Und wir hatten ein Ehepaar, die sind einmal im Monat nach Erfurt gefahren, die haben den ganzen Krempel da mitgenommen und haben die Styroporkisten wieder leer mit zurückgebracht. Und dann hat das plötzlich aufgehört. Und dann hat sie gesagt, Herr, aber ich will dir doch weiter dienen mit dem, was ich gut kann. Und dann hat er ihr gezeigt, ja, dann back für die Tafel. Und jetzt backt sie für die Tafel in Gingen. Und es ist super, was sich daraus entwickelt hat. Also wenn wir etwas tun, wissen Sie, wenn Sie nach Ihren Gaben suchen, das wäre auch eine tolle Predigt mal, wenn Sie nach Ihren Gaben suchen, gucken Sie nicht nach irgendwas Supergalaktischem oder so. Das sind ganz einfache Dinge, die schon in Ihnen drin sind. Und wenn Sie Jesus nachfolgen wollen, dann können Sie sowieso ihm nur nachfolgen mit dem, was in Ihnen ist. Und Gott kennt Sie, der weiß, worum es geht. Aber lassen Sie sich herausfordern. Und dazu braucht man Ausdauer, Zielstrebigkeit und die Bereitschaft, meine persönlichen Interesse zugunsten der Nachfolge Jesu manchmal zurückzustellen. Wie lange darf ich denn predigen, Bernhard? Können Sie noch? Einen Augenblick noch, gell? Ich bin gleich fertig. Ich finde, Predigten finde ich schrecklich. Darum bemühe ich mich immer, unter 2 Stunden zu bleiben. Also, das Dritte, was wir brauchen, ist das Bekenntnis. Und da heißt es in Lukas 19, Vers 26, wer sich aber meiner Worte und meiner Worte schämt, also wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Es gibt nicht immer so die Möglichkeiten direkt, aber ich hatte kürzlich mal eine ganz tolle Möglichkeit, etwas von Jesus zu erzählen. Und zwar war ich im Krankenhaus, mir ging es nicht gut. Ich bin plötzlich die Steigstraße in Gingen, wo wir wohnen, nicht mehr hochgekommen. Ich hatte immer so einen Druck auf der Brust und dann hatte ich auch mal Schmerzen im linken Arm. Und dann denke ich, jetzt wird es Zeit, jetzt muss ich zum Doktor gehen. Dann bin ich zum Doktor gegangen. Also ich erzähle nicht die ganze Geschichte. Ich bin im Krankenhaus gelandet, habe erst einen Stent gesetzt bekommen und dann eine Weile später habe ich noch zwei bekommen und jetzt geht es mir wieder super. Aber in dem Krankenzimmer, wo ich lag, war einer, dem ging es viel, viel schlechter als mir. Der kam aber, hatte türkische Herkunft. Und dann kam das Essen und es waren ganz nette Leute, die uns da bedient haben. Es ist ja hervorragend, wenn sie im Krankenhaus sind, das ist ja Hotel erster Klasse, gell? Brauchen nichts machen, brauchen nicht abwaschen, brauchen nur essen. Und dann kriegten wir das Essen und ich sehe meinen Gegenüber, der da im Bett liegt, der setzt sich so auf die Bettkante und dann habe ich ihn gefragt, wie er heißt. Da hat er gesagt, Josef, hat er gesagt. Ich sage, das glaube ich 100 Jahre nicht, dass du Josef heißt. Da sagt er, wieso? Ich sage, so siehst du gar nicht aus. Nee, sagt er, ich heiße auch Yusuf, oder also türkisch. Ich sage, bist du Muslim? Ja. Ja, und betest du nicht vom Essen? Doch. Ja, und was betest du vom Essen? Bisch Allah. Heißt wahrscheinlich, danke Gott. Ich sage, ja, aber das hast du nicht gemacht. Ah, hat er gesagt. Gut, dann habe ich es dann so erstmal so gelassen. Und abends kam wieder was zu essen. Und Josef setzt sich wieder auf die Bettkante. Und ich rufe rüber zu ihm, Bisch Allah. Dann lächelt er mich an. Und dann bin ich zu ihm nachher rübergegangen und habe ihn gefragt, wie das so ist, ob sie auch an Wunder glauben und so. Und habe ihm dann von dem erzählt, was ich mit Jesus erlebt habe. Nur einfach so erzählt, so wie ich es Ihnen jetzt auch erzähle. Und ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich weiß auch nicht, ob er überlebt hat. Er war wirklich sehr, sehr schwer krank. Aber ich habe mich gefreut, dass man Jesus auch so ein bisschen vermitteln kann, ohne dass man dem anderen Druck macht. Denn durch Druck kommt keiner zum Glauben. Weil Paulus im Römerbrief geschrieben hat, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Und das ist genau die Botschaft, die wir haben, dass wir die Güte Gottes in diese Welt tragen. Dass wir sie erzählen, dass wir von der Güte Gottes erzählen. Das ist einladend für all die Menschen, die darauf warten, von dieser Güte Gottes auch etwas mitzubekommen, sie zu erfahren. Und ich glaube, die Vorbildhaftigkeit, die Jesus hat für uns, die sehen wir in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit und in seiner Gerechtigkeit. Und er zeigt uns, wie wir mit unseren Menschen und den Mitmenschen umgehen. Und wenn er sagt, folge mir nach, ist es mehr ein Ruf zu unserer äußerlichen Veränderung, nicht nur zu unserer äußerlichen Veränderung, sondern dass immer wieder das Herz bei uns auf den Punkt nivelliert werden, dass wir wieder da stehen, wo wir stehen sollen in unserer Beziehung zu ihm. Es ist vor allem ein Weg zu einem tieferen inneren Wandel. Und das ist das, was ich vorhin gesagt hatte, von der Gesinnung. In der Psychologie spricht man auch von der inneren Festigkeit und wir sprechen einfach von der Gesinnung. Wir brauchen eine Jesus-Gesinnung. Und wissen Sie, wenn es um die Nachfolge geht, dann brauchen wir etwas, was total wichtig ist. Das ist Retterliebe. Und Jesus hatte diese Retterliebe. Dafür ist er für uns ans Kreuz gegangen. Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, brauchen wir diese Retterliebe. Und soll ich Ihnen ein Geheimnis sagen? Ich habe die nicht. Ich bin liberal erzogen worden. Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Das habe ich immer wieder gehört. Aber wenn man darum betet und darum bittet, dass Gott mir Retterliebe gibt, dann entwickelt sich plötzlich was in dir. Und dann wird das ganz anders. Und darum möchte ich damit schließen heute Morgen, Sie einladen, dass Sie darum bitten, dass Gott ihnen Retterliebe schenkt, nicht nur für diese ganze Welt, das ist ja nicht möglich, aber für die Menschen, die ihnen begegnen, wenn sie an der Kasse stehen, im Supermarkt, wenn sie zur Physiotherapie gehen oder wenn sie irgendwo hingehen, beten sie darum, dass Gott ihnen Retterliebe schenkt, dann schenkt er ihnen auch immer wieder eine Möglichkeit, mit den Möglichkeiten, die sie haben, auf Jesus aufmerksam zu machen. Und so möchten sie doch auch ihre Gemeinde vergrößern. Es geht nicht um ihre Gemeinde, sondern es geht darum, dass Menschen mit Jesus in Verbindung gebracht werden. Und ich freue mich, dass sie am 1. Dezember ihren neuen Pastor bekommen. Und jetzt können sie ihm sagen, wir sind eine Gemeinde, die ist beweglich. Wir sind in Bewegung geraten. Und machen Sie so weiter, lassen Sie sich weiterhin bewegen und gehen Sie diesen Weg, um anderen für Jesus ein leuchtendes Beispiel zu sein. Amen.